Hallo, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge vom Frauen-Umwelt-Netzwerk mit dem Titel Karriere in der Wissenschaft. Das Frauen-Umwelt-Netzwerk bietet Frauen im universitären Alltag eine Vernetzungsplattform. Wir bieten auch darüber hinaus spannende Weiterbildungsangebote zum Mitmachen und beschäftigen uns mit gleichstellungsrelevanten Themen und möchten speziell Frauen dabei helfen, den Herausforderungen und mit Hinblick auf gleiche Karrierechancen für frauenspezifische Förderung etwas Unterstützung anbieten zu können. Dabei liefern wir in spannenden Seminaren und Workshops als auch Exkursionen immer eine Möglichkeit, sich miteinander in Kontakt zu begeben und auch über das Studium hinaus zu vernetzen. Da das derzeit pandemiebedingt nicht wirklich möglich war, haben wir uns nun für das Online-Format Podcast-Folgen entschieden. Und ich freue mich ganz besonders, meine zwei GesprächspartnerInnen von der Graduiertenakademie zu begrüßen und möchte sie einmal bitten, sich vorzustellen.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich bin Barbara Könzel, ich bin die Leiterin der Geschäftsstelle der Graduiertenakademie. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Ja, und hallo, ich bin Angela Böhm. Ich bin in der Graduiertenakademie Referentin für die Karriereentwicklung unter anderem zuständig.
Sehr schön. Ich freue mich, dass es geklappt hat und hoffe, dass wir ein schönes Gespräch zusammen bekommen, was auch spannend ist zum Zuzuhören. Genau. Direkt einmal die erste Frage. Haben Sie selber auch einen Doktor gemacht?
Ich habe einen Doktor gemacht. Ich habe, jetzt muss ich mal kurz überlegen, 2007, also das ist schon ganz paar Jahre her, promoviert. Aber nicht hier in Dresden, sondern in Leipzig.
Okay. Relativ nah dran. Ich stand ganz kurz eine Zeit lang auf der Promotionsliste tatsächlich drauf, habe mich dann aber dagegen entschieden, weil eine Promotion jetzt einfach nur so war dann doch nicht das Richtige für mich.
Ja, okay, spannend. Vielen Dank für den kurzen Einblick. Da möchte ich direkt einmal auf die Graduiertenakademie zum Sprechen kommen. Was sind eigentlich die Aufgaben der Graduiertenakademie? Was sind Ihre Tätigkeiten hier und was für Ziele haben Sie sich gesteckt?
Also die Graduiertenakademie ist die zentrale Service- und Anlaufstelle für alle Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler an der TU Dresden. Das heißt für alle Promovierenden und auch für alle Postdocs hier an der TU Dresden. Uns gibt es seit 2013, wir sind damals gegründet worden im Rahmen der Exzellenzinitiative. Was wir anbieten für Nachwuchswissenschaftlerinnen und Nachwuchswissenschaftler ist ein breites Angebot in vor allem drei Bereichen. Das ist zu einem der Bereich Qualifizierung, dann der Bereich Beratung und dann der Bereich Förderung. Das heißt, der Bereich Qualifizierung, wir haben ein Qualifizierungsprogramm mit pro Jahr über 130 Workshops, Soft Skills Workshops in verschiedenen Bereichen. Das reicht von Themen zum wissenschaftlichen Arbeiten, wissenschaftliches Schreiben oder auch statistische Datenanalyse mit SPSS oder R zu Themen wie Wissenschaftskommunikation. Da gehört alles rein vom wie präsentiere ich selber bis wie kommuniziere ich eigentlich mein Thema an ein breiteres Publikum zu Workshops im Bereich Wissenschaftsmanagement und Wissenschafts in der Praxis. Da sind dann ganz viele Sachen zum Thema Projektmanagement, Grantwriting, wie stelle ich selber Förderanträge und so weiter. Dann auch noch allgemeine Workshops zum Thema Management und Führung für Promovierende und Postdocs, weil es ja doch oft so ist, dass auch gerade diese Personen dann auch entsprechende Rollen übernehmen werden im späteren Leben, um sie auch darauf vorzubereiten. Und dann auch noch ein ganz großer Bereich ist eben die Karriereentwicklung bei uns. Und da ist auch die Frau Böhm, die zuständige Referentin, auch da haben wir ein ganz breites Workshop-Angebot. Und dann haben wir natürlich auch noch ein breites Beratungsangebot für Sie, wenn Sie Fragen haben. Teilweise können die heute vielleicht auch im Podcast beantworten, aber wenn Sie Fragen haben rund das Thema Promovieren beziehungsweise was kommt nach der Promotion, dann stehen Ihnen hier Beraterinnen zur Verfügung. Wir haben eine Karriereberatung, wir bieten Schreibberatungen an von qualifizierten Schreibberatern. Falls es doch mal knirschen sollte, was wir natürlich nicht hoffen, aber falls es doch knirscht, gibt es auch Konfliktberatung und wir haben auch eine ausgebildete Mediatorin hier bei uns. Und wenn Sie eher sagen, Sie brauchen eigentlich keine Beratung, sondern eher so etwas wie ein Coaching, weil Sie irgendwie eine Hilfe brauchen, auch vielleicht mal als Karriereentscheidung und gerade in so einer Entscheidungsphase sind und da Unterstützung brauchen, auch da können wir Ihnen helfen, weil wir auch eine qualifizierte Coach im Team haben. Also das ist der ganze Bereich Beratung. Und als letztes habe ich ja schon gesagt, das liebe Geld ist ja doch nicht so ganz unwichtig. Wir haben auch die Förderprogramme bei uns und da haben wir Langzeitstipendien, sowohl für Promovierende wie auch für weibliche Postdocs. Und wir haben ganz viele verschiedene Kurzzeitstipendien, zum Beispiel Abschluss- und Nachbereitungsstipendien, wenn Sie mit Ihrer Promotion fertig werden wollen und dann auch für den Abschluss Unterstützung brauchen, aber auch für Mobilitäten, also alles, was so Konferenzreisen, Kurzforschungsaufenthalte etc. sind. Da gibt es auch Stipendienprogramme. Wir haben spezielle Stipendienprogramme für Postdocs also Postdoktoranden und Doktorandinnen, um die zu unterstützen, ihr eigenes wissenschaftliches Profil zu entwickeln und sichtbarer zu werden. Das sind die Postdoc Starter Kits und wie gesagt, die Langzeitstipendien hatte ich schon erwähnt. Also es ist ein ganz breites Angebot, das wir da haben.
Super, das ist ja ein umfangreicher Blumenstrauß an Beratungsangeboten, Förderprogrammen und Services, die ihr anbietet. Wir haben uns natürlich ein bisschen mit dem Background nochmal beschäftigt und haben jetzt mal so ein paar Facts mitgebracht. 2019 schlossen insgesamt 28.700 Menschen erfolgreich ihre Promotion ab. Der Titel ist besonders relevant in den Fachbereichen Medizin und Naturwissenschaften. Im Durchschnitt dauert so eine Promotion zwischen 3 und 5 Jahren. Ich sehe ein Nicken, also das kommt ungefähr hin.
Also man kann wirklich sagen, das bezieht sich so ein bisschen auch, wenn man den Karriereweg außerhalb der Wissenschaft einschlagen möchte. Also als Faustregel kann man immer sagen, wenn man rausgeht aus der Wissenschaft, rein in die Wirtschaft, je näher man dann in diesem Berufsfeld auch an Forschung dran ist, umso wichtiger wird der Doktortitel. Also gerade in Chemie und Biologie kann man fast von einem Regelabschluss sprechen mit einer Promotion. Da ist er auch relevant, da findet man auch etwas leichter einen Job und etwas schneller. Also insofern passt es schon.
Genau, dann einmal zur nächsten Frage. Warum lohnt es sich, beziehungsweise ist es überhaupt erstrebenswert, eine Karriere in der Wissenschaft in Betracht zu ziehen?
Also eine Promotion, würde ich sagen, lohnt sich schon sehr. Also man hat einfach die Chance, wirklich sich, wie Sie schon gesagt haben, 3 bis 5 Jahre sich mit einem Thema auseinanderzusetzen, wofür man idealerweise halt wirklich brennt, sich da tief einzugraben. Man hat wirkliche intellektuelle Freiheit, kann sich austauschen. Also es ist schon eine Zeit, die sicherlich herausfordernd und nicht immer ohne Krisen abläuft, aber sehr, sehr, sehr spannend sein kann. Also das ist eine Chance. Und wie auch schon gesagt, die Jobchancen außerhalb der Wissenschaft sind auch sehr, sehr gut. Also Arbeitslosenquote bei promovierten Akademikern immer unter 2%. Deutlich niedriger immer als der bundesweite Durchschnitt, also das lohnt sich. Und die meisten sagen auch, sie sind sehr glücklich außerhalb der Wirtschaft in ihren Jobs. Also das auf jeden Fall. Und wenn man natürlich in die Wissenschaft gehen möchte, ist eine Promotion Voraussetzung. Das ist ganz klar. Also da brauchen wir nicht drüber reden. Und auch das, auch wenn das ein bisschen schwieriger ist, der Wettbewerb etwas härter. Wir haben eine sehr hohe Promotionsquote in Deutschland, muss man sagen. Also seit die letzten 20 Jahre hat die Promotions, also um 80% fast zugenommen, Promotionsstellen oder Promotionen, die abgeschlossen wurden. Im Gegenzug gibt es nur einen Zuwachs von 20% bei den Professorenstellen. Also da kann man sich vorstellen, man sagt immer so von allen Promovierenden circa 5%. Je nach Fach ist es natürlich immer noch ein bisschen unterschiedlich. Ingenieure haben wie immer das meiste Glück, berufen zu werden. Also insofern, aber eine Promotion kann eine sehr, sehr tolle Zeit sein.
Super, super spannend und auch gerade diese Zahlen finde ich sehr eindrücklich. Da frage ich mich jetzt persönlich als Masterstudierende, welche Voraussetzungen müsste ich denn eigentlich mitbringen? Also was ist so der Blumenstrauß an Personal Skills und welche Noten auch? Und genau, also vielleicht können Sie da nochmal ein bisschen Einblicke liefern.
Also die Angela Böhm hat es schon gesagt, das Wichtigste ist erstmal natürlich die Motivation. Ne? Also ich muss es auch wollen. Und ich muss brennen für ein Thema. Also, dass man da auch wirklich ein Forschungsinteresse hat und was spannend findet und da auch bereit ist, sich ja doch eine sehr lange Zeit mit auch einem bestimmten Thema auseinanderzusetzen, da erstmal eine große Motivation. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste. Wenn man das hat, dann ist da schon mal viel gewonnen. Dann braucht man natürlich auch jemanden, der das Thema betreut, dass man einen Betreuer oder eine Betreuerin findet. Das ist das Zweite. Und wenn man die beiden Sachen hat, ja, dann gibt es noch einige Details technischer Art. Die sind natürlich nicht ganz unwichtig, aber ich glaube, die beiden Sachen sind eigentlich wirklich erstmal wichtig, dass man die hat. Und wenn das ist, dann geht es bei dem anderen schon einfacher. Die Details, also jetzt die formalen Voraussetzungen, die sind immer in den Promotionsordnungen geregelt. Das ist auch teilweise ein bisschen unterschiedlich, und je nachdem, in welcher Fakultät man ist. Da würden wir auch empfehlen, einfach auch mal die Promotionsordnung sich anzuschauen. Die Promotionsämter geben da auch Auskunft. Man kann auch zur Graduiertenakademie oder zu einer Einstiegsberatung kommen, wenn man auch schon vor der Promotion zu uns kommen kann und sich beraten lassen kann, wo wir einfach auch nochmal verschiedene Sachen mit Ihnen durchgehen können. In der Regel ist es so, bei den meisten an der TU Dresden, sie brauchen einen Abschluss, einen Hochschulabschluss, also entweder Master, Diplom, erstes Staatsexamen, Magisterabschluss, meistens mit der Note gut oder besser. Also das sind normalerweise einfach rein formalere Voraussetzungen. Unter Umständen kann es aber auch möglich sein, wenn Sie einen sehr, sehr, sehr guten Bachelorabschluss haben. Also es gibt durchaus die Möglichkeit, auch mal mit einem Bachelorabschluss zu promovieren. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, wenn Sie nicht an der TU Dresden waren, sondern von einer anderen Universität kommen, können Sie natürlich auch hier promovieren, beziehungsweise auch wenn Sie an der Fachhochschule waren, können Sie auch an der TU Dresden promovieren. Meistens sollten Sie einen Abschluss haben im Fach, das nah an dem Fach ist, in dem Sie auch promovieren wollen. Wenn das nicht der Fall ist, dann kann es manchmal auch noch so Zusatzvoraussetzungen geben, dass Sie dann zwar promovieren können, aber vielleicht noch ein paar Lehrveranstaltungen oder so besuchen müssen, um da bestimmte fachliche Qualifikationen nachträglich nachzuweisen. Aber das hängt wirklich immer von den Fächern und von der Promotionsordnung ab.
Wenn ich dann noch eins ergänzen kann, also wir machen auch immer wirklich gern Mut zum Hut und es findet im April jeden Jahres, machen wir auch eine Veranstaltung dazu, unseren Tag der Promotion, wo wir einfach mal so, was sind die Voraussetzungen, wir machen auch so ein paar Schnupper-Workshops zur guten wissenschaftlichen Praxis, was sehr wichtig ist, auch welche Karriereperspektiven hat man und so, also da laden wir mal gern gerade Masterstudierende, die sich das überlegen und noch nicht ganz sicher sind, hier ein, herzukommen und da einfach mal ihre Fragen zu stellen, unsere Workshops zu besuchen. Das hilft immer schon mal für eine erste Entscheidungsfindung.
Super, alles klar. Da hätte ich direkt mal Lust, vorbeizukommen.
Sehr gerne.
Ich habe mich jetzt direkt nochmal gefragt, was für eine Rolle spielt denn eigentlich das Netzwerk? Also wenn es darum geht, eine Betreuerin oder einen Betreuer zu finden, inwiefern müsste ich da im Master schon proaktiv auch irgendwie loslegen, eine Teamfindung, oder geht es eher so über den Weg offizieller Ausschreibungen und darauf bewerbe ich mich dann, oder gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte? Einfach mal so ins Blaue gefragt.
Also bei der Themenfindung ist es tatsächlich so, das hängt so ein bisschen auch davon ab, aus welchem Fach Sie kommen und auch aus welcher Art von Promotion Sie machen. Es gibt ja unterschiedliche Formen von Promotion. Es gibt Individualpromotion, wo man direkt mit einem Betreuer, einer Betreuerin zusammenarbeitet. Also künftig sind es eher zwei bei uns an der TU Dresden tatsächlich, weil die neue Satzung für die gute wissenschaftliche Praxis vorsieht, dass es immer zwei Betreuer mindestens gibt. Also das ist schon ein bisschen größer, also es ist schon eher ein Team. Und dann gibt es aber auch natürlich die Möglichkeit, neben der Individualpromotion in einem strukturierten Promotionsprogramm zu promovieren. Also das sind schon mal zwei Unterschiede. Bei der Individualpromotion ist es auch noch immer fachlich ein bisschen unterschiedlich, wenn man in ein Thema kommt. Also ich komme zum Beispiel aus den Geisteswissenschaften. Bei mir war es so, und das ist auch die Regel bei so einer klassischen Individualpromotion in Geistes- und Sozialwissenschaften, ich habe mir ein Thema ausgedacht. Also ich habe während meiner Masterzeit einfach festgestellt, dass es ein Thema gibt, wo ich ein bisschen mal was angelesen habe. Und da gab es nicht viel zu, da war eine Forschungslücke. Ich fand es aber total spannend. Und mit diesem Thema bin ich dann zu einer Professorin, wo ich mir oft gedacht habe, die kommt aus dem Bereich, die könnte das vielleicht auch interessieren, hingegangen und habe gesagt, ich würde gerne zu dem Thema promovieren, hätten Sie Interesse, meine Betreuerin zu werden. Und die hat dann glücklicherweise auch gesagt, ja super, mach ich. Das ist jetzt wirklich auch sehr fachspezifisch. Also das sieht in den Naturwissenschaften und Ingenieurwissenschaften schon wieder ganz anders aus. Da gibt es ja sehr, sehr viele Drittmittelprojekte. Da ist es oft so, dass die Themen für die Promotion dann auch schon sehr stark auch an diesen Drittmittelprojekten dranhängen, schon auch stärker dann vom Betreuer mit zugeschnitten werden. Bei einer strukturierten Promotion in so einem Graduiertenkolleg, zum Beispiel einem von der DFG geförderten, gibt es Oberthemen, da gehört das Thema, gruppiert sich ein in dieses Oberthema des Graduiertenkollegs, also da ist auch schon wieder eine klarere Vorgabe und die Betreuerinnen und Betreuer sind dann auch PIs, die in diesem Graduiertenkolleg eben mit verankert sind. Also es kommt wirklich so ein bisschen drauf an, was für eine Promotionsart und mit wem. Was, glaube ich, ganz wichtig ist, ist aber immer, gerade wenn es um die Themenfindung geht, mit Leuten reden. Also das ist also einerseits mit dem potenziellen Betreuer reden, aber vielleicht auch mal mit anderen am Institut. Es gibt ja da auch Postdocs oder andere Doktoranden oder so. Das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache, auch um mal so ein Gefühl zu bekommen für so ein Thema. Ist das überhaupt relevant? Ist das wirklich was? Vielleicht gibt es ja auch schon 1000 Sachen dazu. Ne? Dann ist es nicht mehr wirklich neu. Dann eignet es sich vielleicht nicht als Promotionsthema. Ist das auch von einem Zeitrahmen was? Das kann man ja auch am Anfang vielleicht ganz schwer abschätzen. Auch da mal zu überlegen, ist das ein Projekt, das ich wirklich in 3 Jahren machen kann? Oder ist das eigentlich ein Lebenswerk, was ich da jetzt ausgedacht habe? Ne? Also da ist es wirklich wichtig, mit auch zu reden. Ja, zu Betreuer.
Ja, also wichtig ist natürlich, er muss fachlich kompetent sein, keine Frage. Ein bisschen Forschungsgelder sind auch ganz günstig, aber nicht unterschätzt werden darf, dass man auch einen Betreuer finden muss, mit dem es zwischenmenschlich gut passt. Also da ist immer die Frage, wie findet man das raus oder wie macht man das? Also natürlich das persönliche Gespräch suchen, dann sich auch mal mit anderen Promovierenden oder Postdocs unterhalten. Wie lange promovieren die? Gibt es eine hohe Abbruchrate bei den Promotionen oder sind alle ganz glücklich? Das sind so ein paar Sachen, wo man das so ein bisschen abschätzen kann, weil der eine braucht ein bisschen engere Betreuung, der andere möchte mehr Freiheiten. Also auch da kann man nicht sagen, es gibt pauschal den perfekten Betreuer für alle oder Betreuerin. Als Tipp von unserer Seite wieder, wir schreiben seit 2017 mittlerweile schon den Preis für gute Promotionsbetreuung aus. Also da dürfen tatsächlich Promovierende und Postdocs nominieren, ihren Betreuer, ihre Betreuerin, müssen auch wirklich gut begründen, warum. Also das sind so Sachen, wie ist die Karriereunterstützung, egal ob in Wissenschaft oder Wirtschaft der Weg gehen soll, wie ist die Einbindung in die wissenschaftliche Community, wie ist die Unterstützung im Allgemeinen, was sind sonst noch so Themen, warum dieser Betreuer, diese Betreuerin den Preis verdient hat. Und da kann man auch schon mal gucken, wer da immer auf diesen Nominierungslisten, die veröffentlichen wir auch, da gibt es immer auch eine Nachricht von uns, da kann man schon so ein bisschen abschätzen, wo es vielleicht eine gute Idee ist, mal nachzufragen, wo das ganz gut läuft.
Das ist ja ein super Tipp, sehr hilfreich. Für mich persönlich auf jeden Fall gerade und ich glaube für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer auch. Ich habe noch eine kleine Nachfrage, in GFD gefördert?
GFG. Verzeihung.
Kein Problem. Ja.
Entschuldigung. Das ist nur diese Abkürzung. Ja. Das ist die Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Ah, okay, super. Und eine PI-Person?
Ein PI, Principal Investigator. Also okay. Das sind die sozusagen jenigen, die die Projektleiter sind dann.
Super, dankeschön für die Klärung nochmal. Das war mir noch nicht geläufig. Jetzt habe ich noch eine kurze Frage. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen einem Betreuer oder einer Betreuerin und einem Doktorvater oder einer Doktormutter? Oder ist das eigentlich dasselbe? Ist nur ein veralteter Begriff wahrscheinlich, oder?
Ist ein veralteter Begriff Ja. Und der auch noch, der Doktorvater, Doktormutter zieht auch noch sehr auf dieses ganz klassische, also diese ganz klassische Individualpromotion, glaube ich, ab, wo halt einer sozusagen dieses Kind dem zur Geburt der Dissertation hilft. Das ist tatsächlich, das ist ein bisschen schon, andererseits ist es auch nett, weil es zeigt auch, dass es ein sehr enges Verhältnis ist. Also man hat ja schon ein starkes Verhältnis zu seinem Betreuer und seiner Betreuerin, man verarbeitet mit dieser Person sehr viel zusammen, man tauscht sich sehr viel aus und das drückt es natürlich auch aus. Ne? Aber es ist ein Begriff, also im angloamerikanischen Raum gibt es den zum Beispiel nicht. Da ist es einfach der Supervisor.
Das Bild mit dem Vater, Mutter, Kind, das gefällt mir sehr gut in diesem Zusammenhang. Und das transportiert ja auch ein bisschen den Schutz, dass man nicht alleine da steht während der Promotion. Ne? Jetzt nochmal ganz praktisch gesehen, wie gestaltet sich denn eigentlich dann so der Alltag von einer promovierenden Person? Gibt es da irgendwelche Erfahrungswerte oder rückblickend, persönliches vielleicht auch?
Es ist auch wieder sehr unterschiedlich. Also es, glaube ich, kommt sehr stark darauf an, erstens mal auch mal, in welchem Fach man ist. Also ist man eher in der experimentellen Wissenschaft unterwegs, weil dann hat man natürlich, ist man ganz viel im Labor, ist auch eher in Arbeitsgruppen verankert und so weiter. Während jetzt in den Geistes- und Sozialwissenschaften, ja, da ist es oft um einiges einsamer auch, weil man halt sehr viel mit sich und Texten beschäftigt ist. Da ist man auch, gibt es auch Austausch, so ist es nicht. Es gibt Kolloquien und so weiter und so fort, Möglichkeiten auf Konferenzen zu gehen. Aber es ist trotzdem nochmal was anderes. Also man ist oft mehr Einzelkämpfer als dann in anderen Wissenschaften. Also es kommt wirklich aufs Fach an, dann auch, ob es zum Beispiel eine Individualpromotion ist, ob sie im strukturierten Promotionsprogramm sind, weil da gibt es ja auch ein Curriculum, was sie vielleicht dann auch mit den anderen zusammen noch teilweise Workshops und Kurse besuchen als Gruppe. Oder auch, wo sie promovieren, also wie sie ihre Promotion finanzieren. Wenn sie als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier an der Universität sind, dann sind sie vielleicht in Aufgaben an der Professur eingebunden, sind vielleicht mit in die Lehre eingebunden oder auch in akademische Selbstverwaltung in einer Form oder der anderen. Während wenn sie vielleicht extern promovieren, zum Beispiel als Industriepromotion oder so in einem Unternehmen sind, kann es auch sein, dass sie sehr stark ihre eigentlichen Promotionsaktivitäten vielleicht nach hinten verlagern, aufs Wochenende oder in die Freizeit. Also es kommt wirklich sehr stark darauf an, wo sie promovieren, was sie machen, wie sie ihre Promotion finanzieren. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, sehr vielfältig. Deswegen empfehlen wir auch immer, sich am Anfang von der Promotion auch mal ein bisschen zu überlegen, was für ein Typ bin ich eigentlich, was würde mir denn gefallen? Also bin ich der Typ, der die ganze Zeit allein in meinem Stimmelkeim sitzen kann, oder ist es überhaupt nichts für mich? Und was heißt das dann? Und das hat dann nämlich auch einen Einfluss, sollte dann einen Einfluss auch haben auf das, was man sich überlegt, wie man promovieren will und wo.
Also gerade auch im Hinblick auf die Karriere als Tipp, je näher Sie dran sind an der Wissenschaft, also eingebunden, umso größer ist auch die Wahrscheinlichkeit, gibt es Studien und Untersuchungen dazu, dass Sie auch in der Wissenschaft verbleiben wollen. Also einfach gesagt, Sie möchten wirklich gern Professor werden irgendwann oder Professorin, dann bemühen Sie sich eher um eine engere Anbindung. Und dann ist eine Individualpromotion eher ein bisschen schwieriger, weil Ihnen da auch einfach das ganze Netzwerk und die Nähe zu dem tatsächlichen wissenschaftlichen Austausch eher manchmal fehlen kann.
Super, vielen Dank für diese Einblicke. Das war ja sehr spannend. Für mich besonders schön gerade zu hören, dass für jeden anscheinend was dabei sein kann, wenn ich jetzt eher dazu neige, ein bisschen introvertierter zu sein und lieber für mich selber spannende Fragestellungen bearbeite. Gibt es da Möglichkeiten, aber auch anders dann vielleicht eher im Kontakt mit anderen Menschen und im Netzwerk tätig zu sein. Das ist schön zu hören und macht ein bisschen Mut, dass für jeden was dabei sein kann. Wir waren gerade noch mal bei dem Thema Finanzierung, Arbeitszeit. Was für spezielle Schwierigkeiten können denn während der Promotion da besonders ergeben? Also wenn ich mir vorstelle, ich bin zum Beispiel in einer wissenschaftlichen Tätigkeit, mache da Teilzeit oder vielleicht auch sogar 40 Stunden die Woche, plus dann noch am Wochenende meine Promotion nach vorne zu bringen, kommt man da überhaupt hin mit 3 bis 5 Jahren? Weil das ist ja doch sehr, verlangt einen ja sehr viel ab.
Also es kommt ganz stark auch davon ab, was für eine Finanzierungsart man hat tatsächlich und dann auch, was das heißt. Also zum Beispiel auf eine Stelle an der Universität als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftliche Mitarbeiter ist ja nicht immer gleich. Ne? Also erstens kommt es darauf an, ist die Stelle ganz eng verbunden mit meinem Promotionsprojekt oder bin ich vielleicht auf einem Drittmittelprojekt beschäftigt und promoviere aber nicht zu einem Thema, was wirklich direkt mit diesem Drittmittelprojekt zusammenhängt, sondern zu einem anderen Thema. Dann braucht man natürlich mehr Zeit, weil man ja auf seiner Stelle mit was beschäftigt ist. Wenn das Drittmittelprojekt ganz eng mit dem Promotionsthema verwoben ist, ist das vielleicht anders. Dann hängt es auch davon ab, ist das eine Stelle, die ist zum Beispiel eine halbe Stelle, ist das eine volle Stelle, was weitere Aufgaben kommen noch hinzu, bin ich zum Beispiel in Lehrtätigkeit mit eingebunden, Betreuung von Studierenden etc. Also da, das hängt wirklich auch so ein bisschen davon ab und auch von der Art der Stelle. Im strukturierten Promotionsprogramm gibt es teilweise Stipendien, teilweise Stellen, da ist es sehr stark fokussiert natürlich auf die Promotion auch, da sieht es nochmal ein bisschen anders aus. Wenn ich ein Stipendium habe, ja, dann habe ich eigentlich, kann ich mich voll auf meine Promotion konzentrieren, bin aber eben, was die Frau Böhm gesagt hat, auch nicht, unter Umständen nicht ganz so gut eingebunden in andere Sachen. Das kann dann wieder andere Probleme verursachen, auch dadurch können sich mal Verzögerungen, das kann ein Vorteil sein, kann aber auch schwieriger sein dann. Also deswegen, es gibt da keinen Königsweg, würde ich sagen, sondern es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, man muss sich das auch angucken, auch schauen bei der Finanzierung zum Beispiel, wie lange ist die, ne? Also habe ich da eine Stelle für 3 Jahre oder ist das nur für ein Ende des Projekts im Jahr und ist nur eine Jahrfinanzierung und ich muss danach weiter wieder schauen und vielleicht mich um eine neue Finanzierung, also diese ganzen Faktoren spielen da auch mit rein und das Gleiche gilt natürlich, wenn Sie jetzt zum Beispiel sagen, eine Promotion im Unternehmen, Industriepromotion, wenn das Projekt ganz nah dann auch an Ihrem Promotionsthema dran ist, dann können Sie da natürlich ganz viel machen. Dann hängt es auch ein bisschen vom Arbeitgeber ab, ob Sie die Möglichkeit haben, auf Konferenzen zu gehen, ob der Ihnen Zeit freistellt für die Phase, wo Sie dann zusammenschreiben müssen zum Beispiel, oder ob das dann was ist, das irgendwo eben woanders hin verlagert werden muss. Deswegen, es gibt da kein Ja und kein Nein, aber man sollte sich die Sachen genau angucken vorher.
Ja, was man eben für ein Typ ist, das hilft dann schon und für ein Ziel hat.
Ja, da hätte ich jetzt auch mal eine Nachfrage, Lehrtätigkeit. Es gibt vielleicht ja einige Menschen, denen das gar nicht liegt. Also gehört das zu jeder Promotion dazu, bis zu einem gewissen Grad?
Auch da nicht unbedingt. Kommt ja auch darauf an, wenn Sie später in der Wissenschaft bleiben wollen. Es ist sicherlich schlecht, auch schon mal ein bisschen mehr Erfahrung gesammelt zu haben, wenn ich als Promovierender, dann später als Postdoc spätestens. Wenn Sie aber sagen, Sie wollen promovieren zum Beispiel und wissen schon, dass Sie danach in eine Forschungs- und Entwicklungsabteilung in ein Unternehmen gehen wollen, ist es vielleicht nicht unbedingt notwendig und dann müssen Sie es auch nicht unbedingt machen. Sie kriegen aber auch an der TU Dresden Unterstützung, was das betrifft. Also wenn Sie gar keine Erfahrung haben und sagen, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, was ich jetzt da machen soll. Wir haben sehr, sehr viele, sehr gute Workshops, zum Beispiel im ZIL, im Zentrum für interdisziplinäres Lernen und Lernen. Gibt es verschiedene Workshops, auch das Zentrum für Weiterbildung. Die bieten viele Workshops zum Thema Hochschuldidaktik an, also wo man auch wirklich Unterstützung bekommt. Man ist nicht alleingelassen und das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Klasse, da nochmal vielen Dank für den Tipp auch. Ich glaube, das ist sehr hilfreich für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Jetzt hätte ich nochmal eine Frage, nochmal bezüglich der Finanzierung, weil ich glaube, das ist eigentlich so das größte Manko. Gerade wenn man auch seinen Master abgeschlossen hat, befindet man sich ja schon in einer etwas anderen Altersstufe, sage ich mal, und man hat andere Ziele. Vielleicht ist auch der Kinderwunsch schon da oder es sind schon Kinder da. Wie kriege ich das eigentlich unter einen Hut mit, wenn ich mindestens, sage ich jetzt mal so, 1.000 Euro mir wünsche, monatlich zu haben und als Studierende vielleicht mit 820 hingekommen bin, aber dann in der WG gelebt habe, geringere Lebenserhaltungskosten hatte und. ich merke es bei mir persönlich, reift einfach dieser Wunsch nach mehr Unabhängigkeit, ein bisschen mehr Lebensqualität durch mehr finanzielle Unterstützung. Wie sieht es da aus als Promovierende? Ich habe im Freundeskreis unterschiedliche Bilder gehört, aber es ist auch nicht ganz so leicht, habe ich so das Gefühl. Können Sie da vielleicht ein bisschen Hoffnung machen? Also über Finanzierung haben wir ja schon viel gesprochen.
Also wenn Sie eine Stelle haben als wissenschaftliche Mitarbeiterin oder wissenschaftlicher Mitarbeiter, dann ist das normalerweise, das ist ja eine Tarifstelle, das ist eine E13-Stelle normalerweise. Also das schwankt auch, das kann eine halbe Stelle sein, das können zwei Drittel sein, das kann je nach Fachgruppe auch, nach wie viel Finanzen eben dort zur Verfügung stehen, wo sie promovieren. Aber das ist eigentlich das, was sie dann haben. Und wenn es eine Haushaltsstelle ist, dann ist es in der Regel auch für 3 Jahre. Wenn es eine Projekt, also auf ein Drittmittelprojekt ist, dann hängt es oft auch in der Projektlaufzeit ab. Aber das ist so das, mit dem, was Sie rechnen können. Bei Stipendien, wenn Sie ein Stipendium nehmen, das sind meistens so zwischen 1.000 und 1.350 im Monat, die Sie da bekommen. Ein Stipendium hängt auch ein bisschen von der Mittelgeber ab, von der Förderorganisation. Die Stipendien sind auch meistens so ausgelegt, dass es 2 Jahre plus 1 Jahr ist, also nach 2 Jahren nochmal Zwischenberichten, dann noch ein drittes, also auch für 3 Jahre eigentlich in der Regel ausgelegt. Manche Stipendien haben auch einen Kinderzuschlag, also dass man da nochmal Familienzuschlag bekommt. Manche Stipendien rechnen Familienzeiten an, andere nicht. Auch das ist was, was man sich dann nochmal angucken muss. Die meisten machen es inzwischen tatsächlich. Das war zu meiner Zeit noch nicht so, deswegen sage ich es. Genau. Aber das ist so der finanzielle Rahmen, mit dem man so da rechnet bei den Stipendien. Es kommt halt drauf an auch noch, dann muss ich auch überlegen, was für Kosten habe ich noch. Ne? Also will ich zum Beispiel auf Konferenzen fahren, will ich vielleicht mal auf einen Kurzforschungsaufenthalt und dann die Frage, wer finanziert mir das? Die gute Nachricht ist, wenn Sie Mitglied in der Graduiertenakademie sind, wir haben ganz viele solche Stipendien, zum Beispiel für dieses Drumherum. Ja. Also ne, für sowas wie Reisekostenzuschüsse zu Konferenzen oder für Kurzforschungsaufenthalte oder auch mal, weil Ihr Stipendium jetzt ausgelaufen ist, aber nach den 3 Jahren die Promotion noch nicht ganz fertig ist und Sie das noch abschließen müssen. Also auch da gibt es so für 3 Monate Abschlussstipendien. Also sowas gibt es an der TU Dresden, da können Sie sich auf die Stipendien, die wir uns bewerben, wenn Sie Mitglied sind und haben nochmal zusätzliche Unterstützung.
Und man hat natürlich auch immer die Chance, und dazu raten wir eigentlich auch, sich immatrikulieren zu lassen. Da haben Sie ja dann auch die ganz normalen Vergünstigungen als Promotionsstudent. Das ist ja auch nicht so von der Hand zu weisen. Also das empfehlen wir dann auch immer, sich offiziell anzumelden und sich zu immatrikulieren, gerade beim Mittagessen.
Sehr schön, nochmal vielen Dank für diesen Tipp und Tricks. Fallen Ihnen da noch andere Tipps und Tricks ein? Das wäre jetzt auch meine nächste Frage gewesen. Also wenn man immatrikuliert ist, hat man natürlich mit der Versicherung schon mal die Vorzüge. Das ist nicht von der Hand zu weisen. Wie sieht es denn aus mit Kinderbetreuung? Also gibt es da vielleicht auch Anlaufstellen?
Ja, also auch da ist die TU Dresden wirklich gut aufgestellt und ausgestattet. Also es gibt bei der Sachgebiets Diversity Management, da kann man sich hinwenden, da gibt es flexible Kinderbetreuung sogar. Also wenn Sie auf eine Konferenz fahren oder hier irgendeine Veranstaltung ist, können Sie die kostenfrei beantragen jederzeit. Es gibt natürlich auch diverse Kinderbetreuungsstellen in Kinderkrippen und Tagesstätten, wo man sich hinwenden kann. Das Campusbüro mit Kind, ganz viele Beratungsangebote. Auch wenn es jetzt um Pflege geht, es sind ja vielleicht nicht nur immer Kinder, vielleicht auch mal die Eltern oder irgendein Betreuungsfall, den man hat. Also da gibt es schon wirklich viel Unterstützung. Man muss es manchmal wissen und finden und suchen. Deshalb einfach wirklich der Ratschlag: Fragen, Beratung anfordern, einfordern, nachfragen. Wir sind ja dafür da und auch die ganzen anderen Stellen.
Also diese flexible Kinderbetreuung zum Beispiel, die greift sogar, wenn Sie hier, also im Moment sind es keine Präsenzworkshops, die wir machen, deswegen ist es ein bisschen was anderes, aber wenn wir jetzt Präsenzworkshops hier haben, Sie hier so einen 2-Tages-Workshop machen und sagen, ich habe aber ein Betreuungsproblem an den 2 Tagen, weil gerade an denen die pädagogische Tagesform am Kindergarten oder sowas ähnliches, auch hierfür können Sie die flexible Kinderbetreuung zum Beispiel beantragen, das ist kein Problem. Also auch solche internen Veranstaltungen sind da unterstützt. Das funktioniert auch sehr gut, die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen. Also da können Sie sich entweder an uns wenden oder an die Kolleginnen. Wir sprechen da miteinander.
Das ist eine tolle Sache.
Klasse, das klingt super spannend. War mir gar nicht bewusst. Es ist immer gut, miteinander zu sprechen. Das fällt mir immer wieder auf. Und echt auch klasse, dass es so viele Angebote von der TU gibt, was man sonst so gar nicht mitbekommt. Ne? Da würde ich jetzt direkt mal einhaken. Gibt es denn eigentlich ein Newsletter von der Graduiertenakademie?
aber selbstverständlich. Den mache ich tatsächlich. Der ist auch nagelneu. Es erscheint jetzt erst der dritte Newsletter wieder, nachdem wir eine Zeit lang ausgesetzt haben. Das Tool kann man sich jederzeit auf unserer Webseite einfach dafür anmelden. Und dann gibt es immer so News zum Thema auch, was die Promovierenden und die Postdocs zum Beispiel auch leisten und machen. Und von ihren Projekten berichten wir gern, ihnen auch eine Bühne geben. Das ist schon, finde ich, sehr wichtig. Und auch mal so Tipps zu Stellenausschreibungen zu unseren Angeboten, weitere Förderangebote, also alle solche doch recht nützlichen Sachen findet man dann im Newsletter.
Genau, und der erscheint alle 2 Monate, sodass es auch sie genügend Zeit haben, den einzulesen,
dass
der nächste kommt. Also sie kriegen nicht alle 2 Tage.
Super, da wahrscheinlich dann einfach über die Internetseite, E-Mail-Adresse mit den Verteiler aufnehmen lassen. Perfekt, sehr schön. Wir waren ja gerade bei der Kinderbetreuung. Jetzt würde ich gerne nochmal, weil wir ja beim Frauenumweltnetzwerk sind, noch so ein bisschen frauenspezifische Fragen mit Ihnen besprechen, da wir gerade mal die Chance haben. Und zwar haben wir dazu auch noch ein paar Nebenfakten rausgesucht. In Deutschland herrscht momentan noch ein etwas, ich würde jetzt nicht sagen riesiges, aber doch noch ein Ungleichgewicht zwischen den Geschlechtern. Das heißt, von aktuell 86.200 Menschen rund gesehen, im Doktorgrad sind gerade mal 65% männlich und nur 35% weiblich, wobei sich langsam ein steigender Trend hin zu mehr weiblichen Doktorandinnen abzeichnet. Nichtsdestotrotz ist da noch ein kleiner Unterschied. Können Sie sich erklären, woran es liegt oder was sind Ihre Erfahrungswerte?
Also tatsächlich hängt es wirklich vom Fach ab. Ne? Mhm. Also wenn Sie jetzt mal auch schauen, die Promotionsquoten in den Geistes- und Sozialwissenschaften hier an der TU Dresden, die liegen je nach Fach bis zu 60% für Frauen in den Geistes- und Sozialwissenschaften. In dem Bereich Mathematik und Naturwissenschaften ist es ungefähr 40% tatsächlich, aber da hängt's auch, ist es auch unterschiedlich, also je nach Fach, in welchem Fach Sie gucken. Am niedrigsten ist es bei uns in den Ingenieurwissenschaften. Allerdings, wenn man das dann vergleicht mit den Studierendenzahlen und da auch schaut, wie viele Frauen sind, dann ist der Unterschied gar nicht mehr so groß. Also es hängt teilweise auch damit zusammen, wie viele Frauen überhaupt schon dieses Fach wählen. Ne? Und dann noch vielleicht noch ein gewisser Verlust bis zur Promotion. Also auch da kann man Gründe suchen.
Wenn wir mal Gründe suchen wollten.
Wenn wir mal Gründe suchen wollten. Fängt natürlich, was ja immer diskutiert wird, schon in der Schule an, einfach Frauen auch für die Themen zu begeistern. Ich denke, wir sind mindestens genauso talentiert für Mathematik, Ingenieurwissenschaften und was auch immer. Gerade wenn man in die Geschichte guckt, wer tatsächlich für die Erfindung des Bluetooth oder des Computers zuständig war, denke ich, hätten wir da kein Problem. Also da ist wirklich auch der Ratschlag, dass Frauen sich mehr zutrauen. Ich würde mich da auch selber manchmal gar nicht ausnehmen. Man ist oft, zweifelt doch etwas mehr an sich. Mag es Erziehung sein, mag es Gesellschaft sein. Das ist, glaube ich, nochmal eine andere abendfüllende Diskussion. Also da sich einfach die Unterstützung suchen, auch wirklich Workshops. Wir bieten auch Workshops explizit für Frauen an. Auch Diversity Management bietet da extra Verhandlungstaktiken, Berufungsverhandlungen, sowas an. Also das wirklich nutzen, sich auch ein bisschen zusammentun. Also ich finde, so ein Frauennetzwerk wie das FAN ist toll. Also das ist eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, die man nie unterschätzen soll. Auch da gibt es Studien, dass gerade für Frauen auch in der Wissenschaft ein Netzwerk wesentlich karrierefördernder ist als noch für Männer. Die haben das sowieso. Also sich trauen, sichtbar werden, auf Konferenzen fahren, Dinge einfordern, sich auch mal vorne ranstellen und sagen, ich kann das, ich mache das, ich möchte das übernehmen. Auch vielleicht mal sich in Gremien engagieren, ist ganz wichtig, dass man so ein bisschen auch so Insiderwissen über die Organisation bekommt. Vielleicht gerade, wenn man in der Wissenschaft sein möchte, da kann man schon als Studierender sich beispielsweise in Berufungsverhandlungen engagieren. Perfektes Insiderwissen. Also solche Sachen kann ich da wirklich nur Frauen besonders ans Herz legen.
Ich fühle mich gerade sehr empowered. Ich finde, das war sehr schön zusammengefasst und auf den Punkt gebracht. Und ich glaube, ich persönlich wäre bei der Graduiertenakademie super gut aufgehoben in ihren Händen. Bei diesem geballten Wissen und der Kompetenz, die hier gerade rüber schwingt, bin ich auch doch sehr froh, dass es sowas überhaupt gibt. Jetzt würde mich noch mal kurz interessieren, wie hoch ist denn eigentlich der Anteil der Frauen in der Graduiertenakademie?
Also das schwankt natürlich immer ein bisschen, aber wir können eigentlich sagen, dass es fast ausgeglichen ist zwischen Männern und Frauen, sowohl bei den Promovierenden als auch bei den Postdoktoranden. Also aktuell haben wir ein ganz klein wenig mehr männlich promovierende Mitglieder, dafür aber ein ganz klein wenig mehr Postdoktorantinnen, die bei uns Mitglied sind. Also insofern, da merkt man schon, dass sich das auch angleicht.
50-50, das ist natürlich sehr schön. Genau, dann so soll es sein in einer gut funktionierenden Gesellschaft, meiner Meinung nach. Und das bestätigen auch viele Studien. Je besser da der Austausch ist zwischen den Geschlechtern, aber auch natürlich zwischen allen unterschiedlichen Gruppen, Subkulturen, was auch immer, desto diverser und schöner kann unsere Gesellschaft werden und auch für alle inklusiv sein. Ne? Mein kleines Plenum nochmal dazu.
Definitiv.
Mich würde noch mal interessieren, was sind denn so die häufigsten Fragen oder Schwierigkeiten, die speziell Frauen an Sie denn auch richten? Also geht es da wirklich nur um Kinderbetreuung oder auch viel um Unsicherheiten? Und da gerne auch einfach noch mal aus dem täglichen Leben berichten.
Ja, also das sind tatsächlich schon fast die beiden Punkte. Also Kinderbetreuung ist natürlich ein großes Thema. Jetzt gerade während der Corona-Pandemie war das natürlich für viele wirklich eine große Herausforderung. Man muss sagen, also auch da nur ganz kurz Zahlen, 17% der Promovierenden haben Kinder tatsächlich, was ich finde, ist keine so hohe Zahl. Ich hätte eigentlich eine höhere erwartet, trifft aber für beide Geschlechter gleich zu. Also 17% Männer, 17% Frauen. Und da ist natürlich immer so ein bisschen der Punkt, wie geht es mit der Karriere weiter, wie vereinbare ich das? Gerade ja auch immer die Diskussion mit der Wissenschaft, wo immer so ein empfundenes Ungleichgewicht, auch fachspezifisch, ne? Wenn man lange im Labor steht, ist es manchmal schwieriger. Also das ist wirklich immer mal so eine Frage, Zukunftsängste. Was da hilft, es gibt auch immer wieder Umfragen dazu, die wir auch immer sehr spannend lesen, an denen wir auch teilgenommen haben, ist tatsächlich eine gute Betreuung während der Promotion. Und da ist es eben nicht nur das Fachliche, also da wurde immer auch, dass der Betreuer versteht, dass man diese Zeit braucht, eine gute emotionale Unterstützung und auch eine Unterstützung bei der Karriereplanung. Also weil gerade mit Kind wachsen Zukunftsängste, da hat man ganz andere Ansprüche an so ein Leben, eine Finanzierung etc. Also auch da nochmal eine gute Betreuerinnenwahl ist da sehr, sehr wichtig. Und das ist immer sehr schön zu lesen, ehrlich gesagt, wenn wir die Nominierungen bekommen für den Betreuerpreis, das ist gerade jetzt auch im Hinblick auf Frauen ganz oft ein Thema, die dann sagen, der hat das verstanden, der hat mir die Zeit gegeben, ich durfte das Kind mitbringen. Das sollte normal sein und selbstverständlich, aber das ist eben wirklich auch, das nimmt zu und das, die Unterstützung dahingehend eben auch. Und das ist eine schöne Sache an der TU Dresden.
Genau, und neben dem Betreuer oder der Betreuerin, natürlich, wie Angela schon gesagt hat, ganz wichtig ist, gibt es auch wirklich verschiedene Beratungsangebote. Es gibt auch, wir haben auch schon Workshops angeboten zum Thema Work-Life-Balance und so. Man kann sich bei der Stabstelle Diversity zu den Themen beraten lassen. Also man muss sich die Hilfe suchen, aber man wird auch nicht allein gelassen. Ne? Also es gibt hier ganz viele Möglichkeiten, auch wo wir unterstützen. Auch das ist Thema von Workshops bei uns, wenn es um Resilienz und Stressmanagement geht. Wie bringe ich das alles unter einen Hut? Also auch da versuchen wir zu unterstützen und bieten eben Angebote auch innerhalb der Karriertenakademie an oder die Kolleginnen bieten es an in der Stabstelle Diversity, im Sachgebiet Diversity, Sachgebiet Diversity bieten da ganz viel Beratungen zu an. Also da gibt es ganz viel Unterstützung tatsächlich auch. Und da kann ich auch jedem nur raten, das auch zu nutzen. Man muss es nicht allein lösen, sondern man kriegt auch Hilfe.
Ja, also gerade auch im Hinblick auf Karriereplanung, viele Frauen entscheiden sich ja dann vielleicht doch nicht in der Wissenschaft zu bleiben, ist manchmal vielleicht auch eine gute Entscheidung, das muss immer jeder für sich entscheiden, aber auch da ist immer die Frage, wie stelle ich das da Elternzeiten, wie komme ich außerhalb an einen Job als Mutter, also auch da sind Frauen sehr viel zögerlicher und ganz oft unsicherer. Unbedingt die Bewerbungsworkshops besuchen, die mache ich auch selber. Wir bieten auch explizit welche für Frauen an, wo man da wirklich mal auch in diesem Rahmen Fragen stellen kann, für die ein Mann vielleicht nicht so unbedingt Verständnis hat. Wobei ich sagen muss, der Austausch mit der neuen, jüngeren Generation Männer ist da schon wirklich ein anderer, als ich das noch kenne. Ja, also die nehmen Elternzeit, die geben Tipps. Also da ist auch untereinander eine total schöne Solidarität da. Das finde ich immer sehr schön, aber man muss die Eigenverantwortung übernehmen und dann wirklich auch selber loslegen. Dafür sind wir da und darauf warten wir und helfen gern.
Sehr schön. Ich habe direkt weniger Angst und mehr Lust zu tun. Ich finde das wissenschaftliche Umfeld auch wirklich toll, einfach weil man ja die ganze Zeit sich mit neuen Sachen auseinandersetzen darf und lernen darf und so wirklich klein dezidiert sich in Themen reinfuchsen kann und diese Möglichkeit hat und diesen Austausch auch auf einem sehr wertschätzenden Niveau, Kommunikationsniveau und irgendwie miteinander versuchen ja auch was zu verändern, ne? Oder irgendwie einen Teil dazu beizutragen. Das finde ich besonders spannend daran. Jetzt würde mich nur noch mal interessieren, gerade wenn wir über so Langfristigkeit und so einen längeren Planungshorizont, wo Frauen vielleicht mehr Wert drauf legen im Vergleich zu den männlichen Kollegen. Natürlich nicht immer ganzheitlich gesprochen, aber so im Schnitt. Wenn man jetzt so eine wissenschaftliche Tätigkeit hat und die sind aber immer nur so auf 1-2 Jahre beschränkt und auch das Stipendium ist dann nur so auf 2-3 Jahre beschränkt, einfach nochmal das Plenum irgendwie an die Frauen, sich die Fördermöglichkeiten irgendwie zu holen, vielleicht auch die Graduiertenakademie nochmal ein bisschen mehr in den Blick zu nehmen. Und wie würde ich denn jetzt eigentlich Mitglied werden bei der Graduiertenakademie?
Das ist zum Glück ganz einfach. Und zwar, Sie können Mitglied werden, sobald Sie sich als Doktorand angenommen sind bei einer Fakultät, als Doktorand oder Doktorandin und uns Ihre Betreuungsvereinbarung auch vorlegen. Das ist ganz wichtig, dass Sie eine Betreuungsvereinbarung müssen Sie sowieso abschließen mit Ihrem Betreuer oder Ihrer Betreuerin. Und wenn Sie angenommen sind als Doktorandin oder Doktorand in einer Fakultät, können Sie Mitglied werden. Die Mitgliedschaft ist kostenfrei. Sie müssen sich anmelden über Promovendus. Da müssen Sie sich aber anmelden, wenn Sie promovieren wollen, als Doktorand oder Doktorandin. Und da werden Sie dann auch gefragt, wollen Sie auch Mitglied in der Graduiertenakademie werden? Da können Sie ja sagen, dann macht sich noch eine neue Maske auf. Da müssen Sie ein kurzes Formular ausfüllen, ist aber wirklich kurz, und Ihre Betreuungsvereinbarung hochladen. Und dann dauert es ein bisschen, dann sind Sie Mitglied. Dann kriegen Sie eine Rückmeldung. Und als Postdoc oder Postdoktorandin ist es sogar noch einfacher. Sie müssen einen Arbeitsvertrag haben an der TU Dresden oder ein Stipendium. Oder, weil wir ja zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen am Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf das Postdoc-Center unter dem Dach der Graduiertenakademie haben, können Sie auch als Postdoc oder Postdoktorandin vom HZDR, also vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf, bei uns Mitglied werden. Da gelten die gleichen Voraussetzungen. Aber es ist wirklich einfach. Es sind ein paar Klicks.
Da bleibt eigentlich nicht viel mehr zu sagen als macht das. Traut euch dazu. Promovieren scheint mir doch mehr umsetzbar, als man vielleicht vorher denkt. Ich hoffe, dass wir viele schöne, spannende Einblicke und Informationen liefern konnten, wo man sich erstmal hinwenden könnte als erste Anlaufstelle. Die Graduiertenakademie, soweit ich das jetzt verstanden habe, auf jeden Fall eine sehr warme Empfehlung, die zwei sehr taffen, aber auch sehr, sehr sympathischen GesprächspartnerInnen, mit denen ich hier gerade die Zeit verbringen durfte, machen auf jeden Fall Mut, einfach mal den ersten Schritt zu wagen. Graduiertenakademie, erste Anlaufstelle. Jetzt vielleicht nochmal die zu abschließen. Gibt es vielleicht im Raum Dresden noch andere Beratungsstellen, die man jetzt abseits der TU aufsuchen könnte? Fällt Ihnen da ad hoc was ein?
Also gerade jetzt, wenn es vielleicht auch um international Promovierende geht, wäre beispielsweise INTAP, International Talent Project, die Abkürzung ist jetzt, Abkürzungen sind schwierig, aber das ist auf jeden Fall INTAP, die kümmern sich um internationale Studierende und Promovierende, die beruflich Fuß fassen wollen, jenseits der Wissenschaft hier. Das ist manchmal auch so eine Frage, da sind ja nochmal andere Hürden, die man nehmen muss, wenn man einen Job sucht in Sachsen. Das ist eine Sache, die mir einfällt.
Genau, das Welcome Center würde ich auch noch ans Herz legen, gerade für die internationalen Promovierenden, weil da ganz viel Unterstützung ist und auch die Möglichkeit, sich zu vernetzen. Also man kriegt nicht nur Hilfe bei Behördengängen und Ähnliches, sondern da gibt es auch die Möglichkeit, zu vernetzen. Dieses Vernetzen ist ja wirklich ein wichtiger Aspekt. Das machen wir hier an der GA natürlich auch, also mit ganz vielen Veranstaltungen. Corona-bedingt sind die jetzt eher virtuell, das ist nochmal was anderes, aber normalerweise schon Sommerfest, Career Day, Mut zum Mut und so weiter. Aber eben das Welcome Center für die internationalen Promovierenden würde ich da auf jeden Fall empfehlen. Und es gibt auch teilweise in den Bereichen manchmal so Möglichkeiten, da gibt es dann Stammtisch, es gibt die DDoCs, unsere Promovierendenvertretung. Ja. Ganz wichtig, also Sie können sich auch engagieren, als promovierendes Mitglied der Graduiertenakademie können Sie die Vertretung wählen, die vertritt die Gesamtheit der Mitglieder der Graduiertenakademie. Und der Sprecher oder die Sprecherin ist dann auch Teil des Vorstands der Graduiertenakademie, also ist sozusagen auch mit an Richtungsentscheidungen beteiligt und ist auch als Gast im Senat vertreten. Also es ist durchaus so, dass sie auch als Gruppe sich da vernetzen können. Unsere promovierenden Vertretungen, die machen auch selber Veranstaltungen und Netzwerkfunktionen. Und sie können auch selber Themen einspeisen. Also selbst wenn sie jetzt nicht gewähltes Mitglied sind, die freuen sich trotzdem, wenn sie auf sie zugehen und sagen, wäre es nicht toll, wenn wir mal was machen. Ja. Also auch hier gibt es die Möglichkeit. Und das Tolle ist, wir haben nicht nur eine promovierende Vertretung, sondern wenn sie dann mal promoviert sind, gibt es inzwischen auch eine Postdoc-Vertretung. Das ist ganz toll. Die ist jetzt dieses Jahr zum ersten Mal gewählt worden, Und das sind 11 Postdocs, davon sind 7 von der TU und 3 vom HZDR, vom Helmholtz-Zentrum Dresden-Ossendorf. Und auch da ist es so, dass der Sprecher bzw. die Sprecherin dann einen Sitz im Vorstand der Graduiertenakademie hat. Also sie haben auch da die Möglichkeit, sich nochmal untereinander zu vernetzen, vielleicht auch mit anderen aus anderen Fächern oder auch selber aktiv zu werden und auch zur Sichtbarkeit dann in ihrer Gruppe beizutragen.
Klasse, wow. Sie sind wirklich sehr gut informiert. Das macht wirklich, wirklich Spaß, mit Ihnen darüber zu sprechen und ich freue mich ganz doll darauf, hoffentlich auch irgendwann mal bei der Graduiertenakademie ein Angebot in Anspruch nehmen zu können. Was sollte ich mich für den Weg der Promotion entscheiden? Ansonsten hier der Aufruf an alle interessierten Zuhörerinnen und Zuhörer, einfach mal den Kontakt suchen. Hier ist geballte Frauenpower gerade. Und es gibt jede Menge Förderprogramme und Unterstützung. Ich glaube, es ist eine gute Entscheidung, die Karriere in der Wissenschaft noch anzupeilen. Und vielleicht als kleinen Ausblick, es wird jetzt wahrscheinlich ja noch eine zweite Podcast-Folge geben. Die wird sich dann themenspezifisch eher um die Postdocs mit den Postdoktorantinnen und Doktoranden auseinandersetzen. Und da freue ich mich dann auch auf das nächste Gespräch. Und möchte mich recht herzlich bedanken, das Frauen- und Umweltnetzwerk kommt dann bei der nächsten Podcast-Folge nochmal auf Sie zu. Vielen herzlichen Dank.
Ja, vielen Dank auch.
Ja, hat sehr viel Spaß gemacht. Und unbedingt Mitglied werden. Wir freuen uns auf Sie. Der Name steht jetzt schon mal irgendwo. Wir notieren uns das Wort.
Alles klar. Dankeschön. Tschüss.
Tschüss.